Vater, Vater, ich danke dir für Dietrich, Vater. Vater, ich danke dir, dass du wirklich jetzt ihn voll auffüllst, Herr. Dass er jetzt dein Wort in der ganzen Fülle wirklich weitergibt, Herr. Herr, ich danke dir, dass du jede Aufregung, jede Anspannung jetzt wegnimmst und dass er wirklich in deine Freude einfach hineinkommt und diese Freude wirklich hinausströmt, Herr. Hab Dank, Vater, in Jesu Namen. Amen.
Amen. Dankeschön, Judith. Ich danke auch euch dafür, dass ihr mir diese Möglichkeit gebt, euch am Wort dienen zu dürfen. Das ist mir eine ganz große Ehre, hier zu stehen und mich gebrauchen zu lassen vom Heiligen Geist, um euch die Dinge weiterzugeben, die der Heilige Geist mir aufs Herz gelegt hat. Und mein größtes Gebet ist halt, dass die Dinge, die ich ausspreche, dass es Worte Gottes sind, dass es die Dinge sind, die Gott aussprechen möchte. Die größte Angst, die ich habe, ist halt, dass ich die Dinge ausspreche, die mir selbst auf dem Herzen liegen oder die ich wichtig finde oder Dinge, die von mir herauskommen. Das soll es nicht sein. Das soll es nicht sein. Genau, und meine Zuversicht, die Zuversicht ist halt, das ist die Güte Gottes, das ist seine Gnade, die Tatsache, dass er derjenige ist, der zu euch sprechen möchte und der in der Lage ist, mich dazu zu befähigen, zu euch zu sprechen. Und das ist meine Zuversicht. Bevor ich euch jetzt am Wort diene, möchte ich einmal eine Ansage machen, und zwar zum nächsten Insight-Seminar vom Isaac. Isaac, magst du einmal kurz aufstehen? Für alle, die Isaac nicht kennen, das ist der Isaac, und Isaac, der hat halt eine Ministry, die World Impact Mission, und Isaac dient vielen Gemeinden am Wort und er dient halt auch hier in Minden am Wort. Er ist hier mit uns in der Gemeinde mit Pastor und hat halt einmal im Monat ein Seminar, das Insight-Seminar. Es ist wirklich extremst empfehlenswert, wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Das ist, ich war nicht oft da, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war erst zweimal da, aber die beiden Male, wo ich da war, habe ich lange, 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 lange von dem gezehrt, was ich dort gehört habe. Also, genau. Ganz, ganz große Empfehlung. Insight-Seminar am 28. Januar 2017 um 16 Uhr. Im E-Werk, das ist hier in Minden, E-Werk, Hermannstraße höre ich gerade? Hermannstraße, ja. Okay, für alle, die es nicht wissen, kommt auf uns zu, wir sagen es nochmal weiter. Von diesen Flyern hier, einen habe ich hier vorne liegen, und weitere vier liegen noch draußen auf dem Tisch aus, zum Mitnehmen. Und wenn ihr sagt, hey, mitnehmen ist uncool, ich kann es mir auch fotografieren, dann könnt ihr es auch gerne mit dem Handy abfotografieren, dann könnt ihr auch hier liegen lassen. Aber nehmt die Informationen mit, das ist wichtig. Nehmt die Informationen mit. Heute habe ich einen Anschlag auf euch vor. Und zwar ist es so, dass ich die letzten Tage, letzten Woche ganz, ganz häufig den ersten Petrusbrief lesen durfte. Und als ich gebeten wurde, hier am Wort zu dienen, habe ich Gott gefragt, was soll es denn sein? Und wusste lange nicht, was ich predigen soll. Und war irgendwann so der Impuls, erste Petrusbrief. Ich habe es auch gesagt, du sollst ihn lesen. Und deshalb möchte ich heute zusammen mit euch einmal in den ersten Petrusbrief einsteigen. Und mehr als nur einsteigen, ich möchte gerne mit euch durch den ersten Petrusbrief durchgehen. Aber Trick, nicht ich gehe durch den ersten Petrusbrief, sondern wir gehen gemeinsam durch, und aber aktiv, okay? Ich habe den ersten Petrusbrief habe ich gegliedert in die einzelnen Kapitel. Das sind 5 Kapitel. Das heißt, die erste große Herausforderung des Abends ist, dass ihr euch gleich in 5 Gruppen sammelt. Okay, ihr sammelt euch gleich in 5 Gruppen und jede Gruppe bekommt ein Kapitel. Und dann ist es so, dass ich beim Lesen des ersten Petrusbriefes ist mir etwas aufgefallen. Der Petrus, der schreibt dort im ersten Petrusbrief vor allem über 4 Themen, okay, 4 Dinge, die er anschreibt oder die er anspricht. Das eine ist halt Identität, also wer bist du? Das andere ist heiliges Leben. Nächstes Thema ist Verfolgung und Bedrängnis, ist ein ganz großes Thema im ersten Petrusbrief. Und Anweisung zur Haltung anderen gegenüber, also wie gehe ich mit anderen um oder wie soll ich anderen gegenüberstehen. Okay? Das sind die 4 Themen, und eure Herausforderung ist, diese 4 Themen hier farbig zu markieren, und zwar mit so Post-its. Okay? Das heißt, ihr bekommt jetzt den Text von mir, ihr lest den Text gemeinsam durch und sagt, okay, guck mal, hier steht was drin über Identität. Das heißt, ich mache da in diesen Textabschnitt einen grünen Post-it rein, weil ich habe ja reingeschrieben, Grün, okay? Also die Arbeitsanweisung habe ich auch mit auf den Zettel drauf geschrieben. Das heißt, ihr könnt euch, in Gruppen sammeln. Ich verteile die Aufgaben. Dann habt ihr, 10 Minuten Zeit, um den Text einmal zu lesen und dann gemeinschaftlich diese Post-its hier vorne abzuholen. Also die könnt ihr auch einzeln abholen, die müsst ihr nicht gemeinschaftlich abholen. Und dann den Text halt entsprechend farblich zu markieren. Und mir ist ganz, Und dann geht es weiter, dann zeige ich euch, worauf ich hinaus möchte. Okay, also erste Herausforderung, 5 Gruppen bilden, kleiner Tipp von mir, wir sind um die 50 Leute hier, 50, 55, das heißt eine Gruppe hat so etwa 10 bis 11 Leute, okay? Also sammeln jetzt. Okay, könnt ihr alle wieder. Also zuerst mal vielen, vielen, vielen Dank für eure wirklich sehr ausführliche Ausarbeitung. Ich bin wirklich begeistert. Bin wirklich begeistert, aber ich merke gerade, ihr seht gar nicht. Ich schiebe gerade mal hier die. Wie ihr seht, ist dieser Text, der ist jetzt am Ende, sind die einzelnen Textabschnitte sehr, sehr bunt markiert. Und Farben, die wiederholen sich immer wieder. Das ist scheinbar so, als wenn der Petrus sich immer wieder wiederholt und Dinge immer wieder aufgreift. 2 Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Das sind keine großen Gedanken, aber doch eigentlich sind das Riesengedanken. Das Erste, was ich mit euch teilen möchte, ist die Art, wie wir die Bibel lesen. Okay, ich möchte euch das mal gerne. Euch das gerne mal demonstrieren. Ich bin, das ist meine Person, ich bin theatralisch begabt und habe daher. Also, oft liest man die Bibel so, dass man Dinge, die einem nicht passen, einfach überfliegt. Also, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch aller fleischlichen Begierden über die Seele. Man überfliegt die Dinge einfach, die einem nicht passen. Man fängt an, die Dinge, die einem nicht gefallen, also gerade mir persönlich ging es so diese Aussagen hier im 1. Petrusbrief, wo es darum geht, unterordne dich deinen Vorgesetzten, die würde ich am liebsten irgendwie überlesen. Ich würde am liebsten vorbeilesen und sagen, ah nee, irgendwie mag ich nicht leiden. Mag ich nicht leiden, okay? Und dann finden wir aber in Kapitel 2, war das Kapitel 2, jetzt müssen wir helfen, königliche Priesterschaft, wo war das? Kapitel 2, ne? Oh, was für eine Tragödie, jetzt habe ich hier die Kapitel nicht drin. Genau. Wenn sowas kommt, solche Passagen, die uns gefallen, hier in Kapitel 2, Vers 9, dann werden wir plötzlich aufmerksam, okay? Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Okay, und das habe ich halt hier ganz klar grün markiert. Ihr seid aber, okay, ihr seid ein heiliges Geschlecht, ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Ganz klar so ein Ding der Identität. Und direkt danach, das ist jetzt Kapitel 2, Vers 10, direkt danach in Vers 11, da habe ich etwas markiert, das habe ich in Rot geschrieben. Rot, das war ja Heiligung, also heiliges Leben. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch aller fleischlichen Begierden, die gegen eure Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleugnen, doch aufgrund der guten Werke, die geschehen sind, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Okay, und das sind dann diese Passagen, die wir dann anfangen zu überlesen. Und das Problem dabei ist, dann verstehen wir gar nicht, was Petrus eigentlich sagen wollte. Weil wir die Dinge, die uns passen, die Dinge, die uns gefallen, anfangen hervorzuheben, die unterstreichen wir, die mögen wir. Aber die Dinge, wo es ungemütlich wird, okay, wo er ganz klare Anweisungen gibt, so Dinge, die wir tun oder lassen sollen, diese Dinge, die ignorieren wir einfach aus der Schrift. Und dann sagen wir, also wir ignorieren, das ist ja nicht bewusst. Okay, das macht ja keiner von uns bewusst. Das ist einfach nur so, dass man dann plötzlich unaufmerksam wird. Und die Dinge, die einem nicht passen, ja gerne irgendwie rausnehmen möchte. Das ist aber ein Umgang mit der Schrift, der Schrift nicht gerecht wird. Okay, und das Problem ist, dann werden wir niemals herauskriegen, was Gott uns damit wirklich sagen wollte. Wenn ich den ganzen ersten Petrusbrief jetzt reflektiere, so einmal ganz, ganz grob rübergehe, dann fallen mir so Dinge auf, die mir persönlich sehr, sehr gefallen, Dinge, die ich sehr, sehr schön fand. Das sind so wie so Dinge, wo der Heilige Geist persönlich gesprochen hat zu mir. Zum Beispiel war da die Aussage, Gott sorgt für euch. Okay, das ist eine ganz kleine Aussage, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo es stand. Demütigt euch unter Gottes mächtige Hand, und denn er sorgt für euch. Also eine Anweisung, dass wir unsere Sorgen abgeben sollen, dass diese Sorgen abgeben ein Zeichen der Demut ist. Und dann steht da, Gott sorgt für euch. Und das ist gerade für uns, also für meine Frau und mich, eine Passage gewesen, die war extrem wertvoll. Und da habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist zu mir gesprochen hat und mir Glauben gegeben hat dafür, dass Gott für uns sorgt. Das heißt, wenn ich jetzt den ersten Petrus reflektiere, dann ist diese Aussage, also Gott sorgt für euch, die verknüpfe ich eindeutig mit 1. Petrus. Wenn ich versuche, den 1. Petrus gröber zu reflektieren, aber also einmal grob rüber zu gehen, dann finde ich dort ganz viel Verfolgung. Petrus spricht ganz viel davon, dass die Gemeinde verfolgt wird, und er schreibt ja hier an die, das war in Kapitel 1, war es beschrieben, einen ganzen Haufen von Gemeinden. Er sagt hier, ich schreibe euch in die Gemeinden in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien. Ich habe nachgeguckt, wo das ist. Das ist quasi, also gefühlt, die ganze Türkei. Also das sind so, das war jetzt keine Ansammlung von Dörfern. Petrus schreibt, also das sind so ganz, ganz große Gebiete in der Türkei. Und also gefühlt die ganze Türkei. Also gefühlt alles, was irgendwo neu an Christen da war, an Heidenchristen da war. Petrus schreibt an die ganzen Gemeinden. Und scheinbar war das so, dass diese Gemeinden extreme Verfolgung gelitten haben und extrem unter dem Glauben leiden mussten. Und er wollte ihnen Mut machen. Mut machen, durchzuhalten. Und darüber hinaus wollte er ihnen sagen, hey, so wie ihr früher gelebt habt, sollt ihr heute nicht mehr leben. Und ich glaube, dass Petrus damals mit einer Art Selbstverständnis heranging. Also es gab Dinge, die für ihn selbstverständlich waren. Diese Dinge, die hat er auch mit den ersten Petrusbriefen mit reingeschrieben, aber nur so immer wieder zwischen den Zeilen. Das sind halt diese grünen Zettelchen. Denn die grünen Zettelchen, die beschreiben unsere Identität. Also wer bist du? Okay? Und dann sehen wir halt immer wieder Wir sehen immer wieder das Pinke, das ist so die Aufforderung, hey, lebt heilig. Lebt nicht mehr wie früher, ihr sollt aufhören zu sündigen, ihr sollt euch anstrengen. Dann haben wir hier die orangen Zettel, das ist dieses geht ordentlich miteinander um. Ihr Ältesten, ihr sollt niemanden irgendwie treiben, sondern ihr sollt als gute Vorsteher euren Gemeindemitgliedern vorstehen. Und zwischendurch immer wieder kommen diese grünen Zettel, die beschreiben, wer wir sind. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber das ist immer so, immer dann, wenn eine Anweisung kommt, okay, und das ist meistens so, dass vor einer Anweisung, da steht ein darum oder ein so, und hinter einer Anweisung oder aber hinter einer Anweisung steht ein weil. Okay, worauf möchte ich hinaus? Diese Anweisung, heilig zu leben, ein gutes Leben zu führen, ein Leben zu führen, das nicht mehr so ist wie früher. Diese Anweisung, die knüpft der Petrus immer an unsere Identität. Er sagt, du bist ein neuer Mensch und weil du ein neuer Mensch bist, lebt nicht mehr so wie der alte Mensch. Ich habe das mal erlebt, ich habe mit einem jungen Mann gesprochen und der hat mir gesagt, hey, pass mal auf, das Ding hier mit Gnade und so, das passt nicht. Ich habe in der Bibel, im Neuen Testament, habe ich die nach 4 Seiten rausgeschrieben von Anweisungen, von Dingen, die wir tun sollen, wie wir im Glauben leben sollen, was wir alles noch beherrschen müssen und dass wir uns anstrengen sollen, dass wir heiliges Leben führen sollen, dass wir das nicht tun sollen, dass andere tun müssen. Und dann sagt er, das Ding mit der Gnade passt nicht, denn die Schrift sagt immer ganz klar, dass wir ein heiliges Leben führen sollen. Auch hier Petrus, er hat das so schön beschrieben, er sagt, seid heilig, okay, ihr lebt ein heiliges Leben, denn dazu seid ihr berufen worden, denn Gott hat gesagt, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Okay? Und dieser junge Mann, der hat mir damals gesagt, ich habe hier wirklich Seiten voll rausgeschrieben, er ist durchs Neue Testament gegangen, hat alle Anweisungen rausgeschrieben an die Christen, alles, was sie tun müssen. Was er aber scheinbar übersehen hat, ist, dass diese Anweisung immer geknüpft war mit einem Weil oder einem Darum. Es ist dieses Leb heilig, weil du ein neuer Mensch bist und weil der Alte gestorben ist. Das ist das Ding mit der Gnade. Das ist das mit dem du bist doch neu geworden. Warum lebst du wie früher? Du musst nicht mehr so leben wie früher. Und tust es heute doch, musst es morgen nicht mehr machen, weil du neu geworden bist. Ganz oft führt man diese Diskussion über den Jakobusbrief. Ich habe auch in diesem Zusammenhang mit diesem jungen Mann, der halt die ganzen Anweisungen aus der Bibel rausgeschrieben hat, er sagte, ja, der Jakobusbrief, der wurde extra ans Ende der Bibel gestellt, weil Paulus war so Larifari, aber Jakobus und der Hebräerbrief, das sind so harte Worte und die wurden extra ans Ende gestellt, damit die Menschen diese Sachen nicht unbedingt lesen. Und Jakobusbrief, das ist ja die ganz typische Aussage, ist, da heißt es, ein Glaube ohne Werke ist tot. Amen. Ein Amen? Amen. Ein Glaube ohne Werke ist tot. So ist es. Das ist wahr. Okay, und was machen wir daraus? Ich lese das in der Schrift, ich muss heilig sein, ich muss ein gutes Leben führen. Was mache ich daraus? Ich sehe, okay, habe ich gerade nicht, schaffe ich gerade nicht, mache ich gerade nicht. Ich streng mich an. Ein Glaube ohne Werke ist tot, ganz klare Sache, ja, er ist tot. Und ich sehe gerade in meinem Leben, ich habe keine Werke, was tue ich? Ich tue Werke, um Glauben zu bekommen? Das ist immer unser Denken. Ich tue Werke, um Glauben zu bekommen. Jesus sagt, wer mich liebt, der tut, was ich sage. Ganz einfache Anweisung. Und ich sage dir in dein Leben hinein, wenn du nicht tust, was er sagt, dann liebst du ihn nicht. Okay, jetzt fangen wir an zu zittern und sagen, Jesus, ich will dich aber lieben, ich will dich lieben, ich will dich lieben und fangen an zu tun, was er sagt. Das ist ein falscher Rückschluss. Ich habe jetzt angefangen zu studieren. Und im Studium habe ich gelernt, wie man Schlüsse zieht. Und dieser Schluss ist nicht legitim. Denn das Tun, was er sagt, ist die Folge von der Liebe. Und die Folge von der Liebe, also ich kann ihn nicht lieben dadurch, dass ich irgendwas tue. Das heißt, wenn du die Schrift liest und du findest dich wieder und siehst, ich werde dem nicht gerecht, was hier steht, okay? Dann ist die Lösung dafür nicht zu tun, als könntest du es oder es zu tun, sondern die Lösung ist, an deinem Herzen zu arbeiten. Du musst anfangen, die Wurzel zu bearbeiten, in deine Beziehung zu Christus wachsen. Das ist die Lösung dafür, das ist die Lösung für das Leben. Alles andere ist wieder deinen toten Menschen auferstehen lassen, zu sagen, hey komm, streng dich an. Streng dich an, probier es doch. Du schaffst das doch. Du musst dich anstrengen. Gott hat gesagt, ich soll heilig sein. Aber du bist doch begraben worden. Du hast doch das Sterben Christi angenommen für dein Leben, weil du genau das nicht konntest. Weil du nicht heilig leben konntest. Weil du gesehen hast, ich bin verloren, so wie ich bin. Ich bin verloren, ich schaffe es nicht. Und deshalb musste ich sterben. Und Jesus ist gestorben und du hast doch mit deiner Taufe bezeugt, Jesus, begrab mich. Ich bin tot, ich bin mit dir gestorben. Ich schaffe es nicht, damit neues Leben in dich hineinkommt, durch den Heiligen Geist. Neues Leben durch den Heiligen Geist. Und wenn du wieder das alte Leben lebst, dann begrab es wieder. Begrab es wieder, damit neues Leben in dich hineinkommt. Ich versage. Ich versage im Alltag immer noch, häufig. Und das Krasse ist, wenn Gott mich darauf aufmerksam macht und mir zeigt, dass ich wieder versagt habe, erstmal fühle ich mich schlecht im ersten Augenblick und denke, Gott, wie soll ich da rauskommen? Ich kann es nicht anders. Ich bin unzuverlässig und ich schaffe es einfach nicht. Und die Lösung dafür ist es dann immer wieder so, dass ich dieses Lied im Kopf habe, Christ is enough for me. Er ist genug für mich. Er ist genug für mich und dann werde ich innerlich ganz ruhig. Und ich freue mich, weil er es vollbracht hat. Er hat die Dinge vollbracht, die ich nicht vollbringen kann. Weil ich sie nicht vollbringen kann, weil ich unfähig bin. Ich lese gerade ein Buch, das heißt, das ist von Watch Money, das heißt, das normale Christenleben. Und er sagt, Christus ist also er beschreibt dieses Bild Christus in uns mit einem Baum, der veredelt wurde. Also er hat damals mit einem, also Watch Money ist ein Chinese und er hat mit einem chinesischen Großbauern gesprochen. Dieser Großbauer, der hat ein riesengroßes Land und auf dem Land hat er nur veredelte Bäume. Und Watch Money fragt, wieso hast du nur veredelte Bäume auf diesem Land? Also veredelte Bäume sind ja, es ist ja so, du züchtest Bäume heran und Bäume, die eine gewisse Frucht bringen, wo die Frucht groß ist und möglichst kleiner Kern da ist, möglichst kleine Haut, damit du diese Früchte besser essen kannst und sie besser schmecken. Und Watch Money fragt den Mann, wieso baust du nicht natürliche Bäume an? Er sagt, mein Land ist viel zu kostbar, um natürliche Bäume anzubauen. Er hat so einen Baum gezeigt, das ist ein natürlicher Baum mit Mini-Früchten und so und die sehr schrumpelig sind und ganz dicke Haut, ganz dicker Kern, ganz wenig Fruchtfleisch, nicht so süß. Dann zeigt er im Vergleich dazu einen veredelten Baum, wo die Früchte wunderbar sind. Und er sagt, es ist so, wenn der Baum heranwächst, dann schneide ich den natürlichen, den alten Ast ab und propfe, also er setzt dann in diese Kerbe, die er reingeschnitten hat, setzt er einen veredelten Ast ein. Und dieser veredelte Ast, der bringt dann neue Frucht heraus. Und das ist Christus in uns. Das ist die Veredelung, die wir bekommen haben in Christus. Und wenn wir noch alte Früchte bringen, okay, dann ist es doch ein alter Ast. Das ist so ein Ding, das wir eigentlich schon begraben haben. Wenn ich wieder sündige, wenn ich wieder falle, dann denke ich, okay, Jesus, du hast es vollbracht und ich muss nicht mehr fallen, weil du das Ding vollbracht hast. Ich weiß, dass ich unfähig bin. Ich begrabe mich selber wieder. Ich begrabe mich selber, lege mich wieder selbst ins Grab und sage, ey, du hast jetzt nichts zu sagen und Jesus wird es in mir vollbringen. Das ist die einzige Lösung. Die einzige Lösung, weil wir unfähig sind, das Gutes zu tun. Wir sind vollkommen unfähig. Und deshalb musste Jesus sterben. Deshalb sind wir mit ihm gestorben. Und deshalb ist Christus genug für uns. Das, was er getan hat, das reicht für uns. Das ist genug. Und wie gesagt, wenn ich jetzt 1. Petrus reflektiere, Es ist halt so, dass es schon in dem ersten Vers anfängt. Er schreibt, Petrus, Apostel Jesu Christi, die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien, die auserwählt sind, gemäß der Vorhersehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, okay, in der Heiligung des Geistes vorausgesehen, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. das sind wir. Vorausgesehen, okay? Geheiligt durch den Geist. Nach der Vorhersehung Gottes. Und daraufhin folgt erst die Anweisung, wie wir leben sollen. Aber erst muss das Ding mit der Identität geklärt sein. Wer bist du in Christus? Lebe das, was du in Christus bist. Und falls du wieder sündigst und falls du merkst, dass du versagt hast, hey, das ist kein Wunder. Denn das ist dein alter Mensch, der einfach versagt. Lerne im Geist zu leben. Lerne in Christus zu bleiben. Und dann wird das neue Leben in dir Frucht bringen. Das ist die Botschaft, die ich für euch habe. Genau. Und Christus ist genug für uns. Es reicht. Er ist alles für uns. Ich habe eine Aussage noch im Kopf, die schwebt mir in letzter Zeit immer häufiger im Kopf herum. Jesus hat mal gesagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Okay, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Wenn du durchs Leben gehst und der Meinung bist, dass du gesund bist und der Meinung bist, dass du das Leben im Griff kriegst und dass du es schaffst, heilig zu leben, dann brauchst du keinen Arzt. Okay, dann brauchst du ihn nicht. Jesus sagte mal zu den Pharisäern, hat er mal gesagt, ihr seid blinde Blindenführer, weil ihr glaubt, sehend zu sein. Okay, sie brauchten keine Offenbarung von Jesus. Jesus sagt, ihr braucht keine Offenbarung von mir. Ihr wisst doch alles. Ihr kommt doch klar im Leben. Ihr kommt doch klar. Der Punkt, an dem du merkst, dass du nicht klarkommst, der Punkt, an dem du merkst, dass du Hilfe brauchst und dass du ein neues Leben brauchst, ist ein heiliger Augenblick, das ist ein heiliger Moment. In diesem Punkt begreifst du, in diesem Punkt rufst du nach einem Arzt, du rufst nach neuem Leben und dann suchst du nach einem Erlöser. Okay? Aber solange du glaubst, ihn nicht zu brauchen, dann wirst du weiterlaufen und weiter ohne Erlöser laufen. Ich habe vor ein paar Jahren, das ist schon bestimmt 10, 15 Jahre her, da haben wir so einen Einsatz gemacht mit Jugendlichen. Das war so ein Buseinsatz. Und Teil des Einsatzes war halt, dass wir Jugendlichen, die da hinkamen, so einen Fragebogen gegeben haben. Also wir haben die Frage gestellt. Und letzte Frage in diesem Fragebogen ist gewesen, wenn du heute stirbst, glaubst du, du kommst in den Himmel? Und das, was mich wirklich erschreckt hat, ist, dass die allermeisten gesagt haben, ja. Und sie kannten keinen Erlöser. Sie kannten den Messias nicht. Sie sagten, mein Leben ist in Ordnung, ich lebe ein gutes Leben. Und geliebt habe ich die Menschen, die gesagt haben, nein. Das waren die Menschen, die ich geliebt habe, weil ich wusste, hier kann ich ansetzen. Für dich habe ich eine gute Nachricht. Okay? Und wenn du immer fällst oder eine Zerbrochenheit siehst, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Jesus Christus ist gestorben, damit du neues Leben empfängst. Diese Nachricht ist für jeden, der fällt, für jeden, der zerbrochen ist innerlich. Christus ist genug für uns. Jesus, und dafür danke ich dir. Du bist wirklich alles, was wir brauchen, Herr. Anfang und Ende. Und da ist nichts, was wir tun können ohne dich, Herr. Wir waren vollkommen verloren ohne dich, Herr. Wir haben dein Werk, Herr, die Erde haben wir mit jedem Atemzug zerstört. Und in dir, Jesus, haben wir ein neues Leben bekommen und wir sind fähig geworden, eine gute Frucht zu bringen. Und so leben wir nun in dir. Paulus hat es mal so schön gesagt, ich lebe, aber nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und alles, was ich tue, das tue ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich dahingegeben hat. Jesus, und dieses neue Leben, so wollen wir jetzt in dir leben. Wir wollen dein Opfertod, Herr, deine Auferstehung, Herr, annehmen für uns. Ich preise dich, mein König. Du bist genug für uns. Dir gebührt die Ehre, Herr. Amen.